Und wieder ist es Zeit für Geschichte, zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. Heute geht es um eine Berliner Persönlichkeit, die vor 250 Jahren geboren wurde, am 24. Januar 1776, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Die Zeitgenossen reagierten ratlos bis boshaft auf den Dichter, Essayisten und Musiker. Von der Fratze innerer Zerrissenheit, in der er sich wohlgefiel, sprach der Philosoph Hegel. Die krankhaften Werke des leidenden Mannes wollte Goethe nicht lesen. Vor 3,5 Jahren, zum 200. Todestag, hat sich Matthias Schirmer auf Spurensuche begeben.
Viel befahren war die Kreuzung schon vor 200 Jahren, nur Autoverkehr gab es noch nicht, als Ernst Theodor Amadeus Hoffmann hierher zog. Charlottenecke, Taubenstraße. Hier schrieb er, hier schaute er des Mittags hinüber zum heutigen Konzerthaus und hier hatte er gezecht bis in den Morgen ein paar Schritte weiter im Weinlokal von Luther und Wegner. Halb Berlin hatte er dabei lautstark unterhalten mit seinem Schauspielerfreund Devrient, bis es eines Tages nicht mehr ging.
Ja, vom Ende her gedacht, er hatte eine Rückenmarkslähmung, war die letzte Zeit seines Lebens dann an den Stuhl gefesselt, Pflegefall. Er hat bis kurz vor seinem Tod noch diktiert.
Erzählt Michael Bienert, Kulturjournalist und literarischer Stadtführer. Er schrieb die reich bebilderte Wanderanleitung ETA Hoffmanns, Berlin.
Und er hat auch des Vetters Eckfenster diktiert. Ja, was seine Situation spiegelt. Es ist eigentlich ein Dialog zwischen zwei Figuren am Gendarmenmarkt, die aus dem Fenster gucken.
Dort an der Kirche entsteht Lärm.
Der eine kann sich eben nicht mehr bewegen. Und dann flanieren sie mit den Augen.
Zwei Gemüseweiber sind wahrscheinlich in heftigen Streit geraten.
Und schauen sich an, was da ist, erzählen sich Geschichten.
Und scheinen, die Fäuste in die Seiten gestemmt, sich mit feinen Redensarten zu bedienen.
Hoffmann ist auch ein Spaziergänger gewesen, also solange er noch laufen konnte. Und das setzt sich in dieser Erzählung fort, auf eine eigentlich ungewöhnliche Art und Weise, weil die Geschichte ja gar nichts Fantastisches enthält.
Untypisch für den Meister des Fantastischen, als der er gilt, der Erzähler Hoffmann mit seinen über 50 Märchenromanen und Erzählungen. Er beeinflusste Autoren und Künstler von Edgar Allan Poe bis Andrei Tarkowski. Seine gruseligen Geschichten brachten ihm bei manchem Berliner des beginnenden 19. Jahrhunderts wie auch in einigen Literaturgeschichten den Spitznamen Gespenster-Hoffmann ein.
Ein wahres Etikett. Es ist nur ein Etikett. Es charakterisiert diese Künstlerpersönlichkeit überhaupt nicht.
Findet Jörg Petzel, stellvertretender Vorsitzender der ETA-Hoffmann-Gesellschaft.
Das ist eine kleine Sparte. Es gibt natürlich Werke mit Gespenstern oder das Unheimliche ist ein großes Thema bei Hoffmann.
Genau. Aber auch, dass er der Erfinder der Kriminalerzählung mit seinem Fräulein von Sküderi ist.
Wirft der Jurist und Literaturwissenschaftler Bernd Hesse ein. Er hat mit Jörg Petzel zusammen ein Lebensbild Hoffmanns in Anekdoten herausgebracht.
Aber eben auch mit der Fantasy-Literatur oder eben der Tierroman mit eben Carter Moore. Deshalb ist das mit diesem Gespenster Hoffmann, das wird dem Schriftsteller als solchen überhaupt nicht gerecht.
Und auch der literarische Stadtführer Michael Bienert zögert, wenn er ausgerechnet nach der gruseligsten Berliner Straßenecke Hoffmanns gefragt wird.
Es ist ein bisschen schwierig. Man kann Orte lokalisieren, die in diesen Erzählungen eine Rolle spielen. Also das öde Haus, da wo heute die russische Botschaft steht. Aber das Besondere an diesem Grusel ist, dass es überall stattfinden kann.
Dem kleinwüchsigen, krummrückigen Mann geht die eigene Fantasie schon manchmal durch. Und als Zeichner sitzt ETA Hoffmann zeitlebens der Schalk im Nacken. Mit Folgen. Als junger Mann zu schmächtig für die Armee, doch als vortrefflicher Jurist für den Regierungsapparat durchaus verwendungsfähig, zeichnet er Karikaturen von preußischen Spitzenmilitärs in Posen, wo er als Gerichtsassessor dient. Der junge Mann wird strafversetzt. 1802. Hoffmann landet unsanft in Plock an der Weichsel. Kurze Zeit später darf er zur Bewährung immerhin nach Warschau. Dort blüht er künstlerisch auf, malt Kirchen mit Fresken aus, komponiert eine Messe. Doch im November 1806 ist für den Broterwerbsjuristen wider Willen das Glück gleich wieder zu Ende.
Ja, und diese Idylle ist dann zerplatzt mit dem Einmarsch Napoleons in Warschau. Und die Franzosen haben die preußischen Beamten um einen Eid für Napoleon gebeten. Den haben aber alle preußischen Beamten abgelehnt.
Erzählt Historiker und Literaturwissenschaftler Jörg Petzl.
Und so waren sie arbeitslos und mussten sehen, dass sie also nach Berlin zurück oder wo auch immer, jedenfalls raus aus Warschau. Und Hoffmann war da drunter, der ist dann 1806 nach Berlin.
Die Musik, sein drittes Standbein, rettet den Hungerkünstler. Hoffmann wird Musikdirektor in Oberfranken am Bamberger Theater. Und er macht sich eigentlich erst jetzt dem Publikum richtig bekannt. Und zwar als profunder Musikkritiker. Er verhilft mit seinen Kritiken einem weithin unbekannten Herrn namens Beethoven zur Anerkennung. Er komponiert, er unterrichtet junge Mädchen im Gesang und er verursacht genau damit Skandale. Über Dresden und Leipzig führt E.T.A. Hoffmanns Weg 1814 schließlich nach Berlin, an den Gendarmenmarkt. Jetzt ist seine Märchenoper endlich fertig, die Undine. Ein Erfolg. An jenem neuen, riesengroßen Nationaltheater, das sich wie ein Symbol des modernen preußischen Staates über den Gendarmenmarkt erhebt, ist sie 13 Mal schon aufgeführt, seine Oper. Und dann kommt er, der 29. Juli 1817.
Ich saß gerade am Schreibtisch, als meine Frau aus dem Eckkabinett etwas erblasst eintrat und sagte: Mein Gott, das Theater brennt.
Und es ist ja vor seinen Augen abgebrannt. Und da wurde seine Oper gespielt. Die Kostüme, das wunderbare Bühnenbild von Schinkel.
Als die Perückenkammer in Flammen stand und 5000 Perücken aufflogen, Unzelmanns Perücke aus dem Dorfbarbier mit einem langen Zopf, wie ein bedrohliches, feuriges Meteor über dem Bankgebäude schwebte.
Doch nach dem Brand schiebt sich sein erzählerisches Talent in den Vordergrund, die Fantasy-Märchen aus der Schreibwerkstatt am Gendarmenmarkt. Obwohl sich sein Arbeitsplatz eigentlich gar nicht dort befindet, sondern in Kreuzberg. Der literarische Stadtführer Michael Bienert klärt auf.
Er ging ins Kammergericht, das heutige Jüdische Museum, der Altbau. Ja, und da fanden eben Sitzungen statt. Hat einen großen Teil Homeoffice gemacht, ja. Also das war damals schon üblich, dass man seine Akten zu Hause bearbeitet hat. Man weiß sogar, dass er zu Hause Verhöre gemacht hat. Und zweimal in der Woche geht er aber da ins Kammergericht. Und diese Sitzungen müssen teilweise sehr langweilig gewesen sein, denn es sind Zeichnungen von ihm erhalten auf Aktenpapier, wo man eigentlich davon ausgehen muss, dass er diese Zeichnungen während diesen Sitzungen gemacht hat. Also Karikaturen.
Regelrecht jobgefährdend gerät Hoffmann später eine literarische Karikatur. Einen mächtigen Gegenspieler spießt er mit der Feder auf, den preußischen Polizeiminister von Kamptz. In seinem Roman Meister Floh macht er ihn zum Hofrat Knarrpanti. Und der verfolgt mit heißer Wut liberale Gesinnungen, im Roman und in der Wirklichkeit. Durch eine Indiskretion wird noch vor der Drucklegung die Verballhornung des Polizeiministers darin ruchbar. Das Manuskript wird beschlagnahmt und zensiert. Und der bereits todkranke, gelähmte, von Schmerzen gepeinigte Hoffmann wird mit einem Disziplinarverfahren überzogen. Er übersteht es. Doch das Gesicht zur Wand gekehrt, stirbt er voll Schmerzen am 25. Juni 1822, der eigensinnige Richter, Musiker, Erzähler und Zeichner E.T.A. Hoffmann.
E.T.A. Hoffmann, eine Spurensuche in Berlin von Matthias Schirmer. Nächste Woche, am 24. Januar, ist Hoffmanns 250. Geburtstag. Und das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.